Wir sind mitten in der Predigtreihe zum Epheserbrief. Der Epheserbrief bietet reichhaltige geistliche Nahrung und ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, wenn wir den so am Stück auslegen in nur 7 Predigten, man kann nicht jeden einzelnen Vers so vertiefen, wie man es auch könnte. Und man könnte wahrscheinlich auch 7 Wochen predigen nur über 2 Kapitel des Epheserbriefs, aber dann kommen wir eben nicht durch. Und wir hatten es ja vorgenommen, den ganzen Epheserbrief anzuschauen. Ich möchte vor 2 Wochen nur an eine Sache erinnern. Wir hatten gehört, dass es in der Gemeinde verschiedene Dienste gibt. Wir haben gehört von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Lehrern und Hirten. Und dass jeder Dienst berufen ist, nicht seinen Job besonders gut zu machen vor den anderen, sondern für und mit den anderen, sie auszurüsten und zuzurüsten, ebenfalls in diesen Dingen zu wachsen. Denn wir sollen keine geistlichen Babys bleiben. Ihr Eltern, stellt euch vor, die Kinder, die ihr vor x Jahren bekommen habt, wären alle immer noch Babys. Ja, manchmal wünscht man sich das, wenn sie in der Pubertät sind, ich weiß. Man könnte sie einfach wieder ins Bett legen und Schulli reinstecken und so. Aber es wäre doch schlimm, wenn wir immer nur geistliche, wenn wir nur Babys zu Hause hätten, und genauso ist es in der Gemeinde und im Reich Gottes, wenn es dann nur geistliche Babys gibt, dann stimmt irgendwas nicht. Hört noch einmal den letzten Vers von der letzten Predigt, Vers 13 aus Kapitel 4, und dann geht's weiter. Das soll uns dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Jesus Christus selbst ist das Vorbild, der Maßstab, das Ziel für unseren Reifungsprozess. Und um so reif zu werden, brauchst du ein solides Fundament. In geistlichen Fragen einerseits und du brauchst andererseits ein volles Maß des Heiligen Geistes. Die zwei Sachen zusammen. Und dann wird unser Leben zunehmen an Strahlkraft in einem lebenslangen Wachstumsprozess. Und solange wir auf dieser Welt sind, ist es so, dass wir nicht aufhören sollen, als Christen geistlich zu wachsen. Egal wie alt du bist, es kommt nicht der Punkt zu sagen, fertig. Immer wenn wir von diesem Pfad abkommen des geistlichen Wachstums oder wenn du merkst an der Zeit, hey, ich bin in letzter Zeit gar nicht mehr gewachsen, dann weißt du, irgendwie bin ich vom guten Pfad abgekommen und es heißt, umzukehren und da wieder neu anzusetzen. Vers 14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Also wir sind im Epheserbrief Kapitel 4, wer es mitlesen will in seiner Bibel oder auf seinem Smartphone. Wir gehen ab Vers 14 die Verse jetzt weiter durch. Vers 14 beschreibt das, was Vers 13 beschrieben hat, noch einmal in die andere Richtung. Wenn hier gesagt war, es geht darum, reif zu werden, zu sein, wie Christus ist, geht es hier darum zu sagen, ja Mensch, das Gegenteil davon ist dieses immer hin und her geworfen sein, keinen stabilen Stand zu haben, gar nicht zu wissen, was richtig und falsch ist, auf jedes Täuschungsmanöver reinzufallen. Wir sollen es lernen, das falsche Spiel des Teufels zu durchschauen. Amen. Und dazu braucht es geistliches Urteilsvermögen. Dazu braucht es oft auch die Gabe, die Geister unterscheiden zu können. Und das ist ein Zeichen von reifen, von erwachsenen Christen, die nicht mehr auf alles reinfallen. Und dieses erwachsene Christen, das hängt nicht mit unseren Lebensjahren zusammen. Es hängt leider auch nicht zwingend damit zusammen, wie lange wir Jesus schon nachfolgen, sondern es hat etwas damit zu tun, ob wir gewachsen sind im Glauben und reif geworden sind. Und manche Menschen können das schon in sehr jungen Jahren werden und andere werden das selbst im hohen Alter nicht und bleiben so hin und her geworfen. Vers 15, stattdessen sollen wir einem Geist der Liebe und an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Liebe Geschwister, guckt doch alle mal hier nach vorne einen Moment. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Sie tarieren sich gegenseitig aus. Und auch sagen, die Liebe packt die Wahrheit ein und durchdringt sie und macht sie genießbar. Es gibt ja so Speisen, die sollte man nur gekocht zu sich nehmen. Rohe Kartoffeln sind nicht so gut. Und ähnlich ist es mit der Wahrheit. Sie braucht dieses Eingepacktsein, dieses Mariniertsein, dieses Weichgekochtsein durch die Liebe. Wahrheit ohne Liebe ist eine zerstörerische Waffe in der Hand des Feindes. Und immer wieder ist das leider unter Christen vorgekommen und kommt es vor, ja, man will der Wahrheit dienen, aber ist doch vom guten Weg abgekommen, weil Dinge, die man sagt, hart sind und verletzend sind und harsch sind und die Liebe dabei fehlt. Wahrheit plus Liebe. Das ist die Voraussetzung, um in allen Stücken auf Christus das Haupt hinzuwachsen. Die Trennung von Wahrheit und Liebe, die schadet nicht nur dem anderen, den du vielleicht verletzt. Sie schadet auch nicht nur der Gemeinde und dem Reich Gottes. Übrigens, die Liebe ohne die Wahrheit ist auch nicht gesund. Wenn es nur noch ist, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das geht auch nicht gut, da kommt auch kein Mensch mehr voran. Immer, wenn das auseinanderfällt, blockierst du als allererstes dich selbst, dein geistliches Wachstum. Vers 18. Ihm verdankt der Leib, Christus, sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist es zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Der Leib, die Gemeinde, fügt sich nicht selbst zusammen, sondern das, was integriert, die verschiedenen Teile zu einem Ganzen zusammenfügt, das ist Christus selbst. Habt ihr es verstanden? Christus ist es, der integriert, der die Dinge zusammenbringt und zusammenhält. Und jeder Körperteil kann dann seine Aufgabe erfüllen und den anderen dienen. Und das geht nur, wenn Jesus uns zusammenbringt. Die Gemeinde, der Leib Christi ist, gut zuhören, ist ein Ort, um zu dienen und um gedient zu bekommen. Und es passiert, man kann sich das immer wieder gut vorstellen, wie in einer Familie, wo jeder Teile übernimmt und etwas mitmacht. Und es ist nicht wie in einer Klinik, wo es Patienten gibt und wo es medizinisches Personal gibt. Sondern es ist ein Hin und Her und jeder mit seinen Gaben und seinen Möglichkeiten dient und empfängt. Ein ständiges Hin und Her, so wächst der Leib und so wächst auch die Liebe darin. Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Es gibt in der Welt, selbst an den dunkelsten Orten, nichts Überzeugenderes als einen Menschen, der immer mehr von Gott in sich trägt. Lasst uns nicht leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist eine ganz große Gefahr für uns Christen im Westen, im Wohlstand. Wir leben angepasst bis zur Unkenntlichkeit. Können die Menschen um dich herum erkennen, dass Jesus in dir lebt? Dass du vom Heiligen Geist erfüllt bist? Kommt das aus deinen Knopflöchern raus? Drei Beispiele dazu. Aus verschiedenen Teilen der Welt, aus verschiedenen Zeiten. Im Römischen Reich waren die Christen bekannt dafür als zuverlässige, treue, ehrliche und fleißige Arbeiter. Man stellte sie gerne ein, man engagierte sie gern, weil sie ihren Job gut gemacht haben. Man hat nicht ihren Glauben geteilt, aber es hatte sich rumgesprochen, das sind zuverlässige Leute. In der islamischen Welt sind gläubige Christen, obwohl man sie ablehnt und verfolgt, zum Teil bekannt als Leute des Friedens. Als Leute, die vergeben und die Liebe leben. Ich war vergangene Woche auf einer Tagung der Württembergischen Landeskirche gewesen. Da ging es um pfingstliche Frömmigkeit weltweit. Ich war als Referent dort auch eingeladen. Und da hat ein Soziologe berichtet aus Nicaragua über das, was in Mittelamerika passiert. Dort sind die Pfingstgemeinden und charismatischen freien Gemeinden sehr stark gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Und er war jetzt Soziologe und hat beschrieben, was dort passiert ist und hat gesagt, ja, unsere Gesellschaft verändert sich. Und warum gehen die Leute dorthin? Naja, die Frauen gehen hin, weil für sie dort gebetet wird und sie dort Liebe erfahren und Vergebung und es wärmer ist. Und weil, wenn sie ihre Männer mitbringen, die Männer aufhören, sie zu schlagen und Alkohol zu trinken. Das war seine soziologische Beschreibung. Das war das, was nach außen wirksam ist und sichtbar ist. Wir wissen natürlich, das ist immer erst der zweite Schritt. Und die fangen an, weil ihr Herz verändert wird und berührt wird. Und weil sie Jesus kennenlernen und weil sie eine andere Hoffnung bekommen, eine andere Liebe in ihnen einzieht. Und sie anfangen dann auch ihre Frauen zu lieben und nicht nur als ihre Dienerin zu betrachten. Und weil sie merken, Mensch, der Alkohol zerstört meine Familie, es ist nicht das, was Jesus will. Und wir wissen, manche von uns wissen es aus sehr schmerzlichen familiären Erfahrungen, was für eine Macht der Alkohol hat, wenn Menschen erstmal abhängig sind. Und was es für eine Kraft braucht, aus so einer Sucht wieder rauszukommen. Können die Menschen um dich herum merken, dass Jesus in dir lebt? Und ich fordere euch jetzt nicht auf zu sagen, du musst besonders viel Aktion nach außen machen, weil so ist es nicht gemeint, sondern du brauchst besonders viel von Gott in dir und dann wird es auch anfangen, nach außen durchzuschlagen. Wisst ihr, das ist wie mit dem Fettfleck. Der schlägt immer wieder durch. Du kannst du streichen, so oft du willst. Und so soll das mit Christus in uns sein. Der soll immer wieder nach außen durchschlagen. Du kannst du draufkleistern, was du willst, das schlägt durch. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, die Leute, die Gott nicht kennen. Vers 18, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Liebe Geschwister, wie peinlich ist es, dass auch unsere Gedanken so oft auf nichtige Dinge gerichtet sind. Auf das, was die anderen von uns denken. Auf unseren Erfolg, auf vergängliche Dinge, die wir heute kaufen und morgen schon verbraucht sind und wegwerfen. Und diese Orientierung an nichtigen Dingen, schreibt hier der Paulus, ist ein Zeichen für die Blindheit des Verstandes. Unsere Zeit und Gesellschaft und Wissenschaft bildet sich so viel ein auf ihren Verstand und Intellekt, fühlt sich anderen Zeiten weit überlegen, fühlt sich anderen Kulturen überlegen. Und doch ist es ganz häufig nur wissenschaftlich, logisch, eloquent gefärbte Blindheit. Blindheit auf sehr hohem Niveau. Es wird über hohem Niveau drüber gesprochen. Die Verschlossenheit der Herzen gegenüber Gott bewirkt eine Unwissenheit, die dann zu tragischen Ergebnissen führt. Zum Beispiel gegen alles bessere Wissen, der Humanismus immer noch davon ausgeht, zu sagen, der Mensch ist in seinem Kern gut. Freunde, lasst uns einmal zusammen nach Auschwitz reisen und sagt mir dann immer noch, der Mensch ist in seinem Kern gut. Oder Wissenschaft, unsere Kinder kriegen es ständig in der Schule ab, dass gesagt wird, oh, die Entstehung des Lebens und aller Dinge überhaupt ist eine Kette unendlicher Zufälle. Herzlichen Glückwunsch. Die Kette ist sehr lang und sehr, sehr zufällig. Und ein Zufall, der nicht gepasst hätte und alles wäre hinüber. Und dann bleibt ja immer noch die Frage, und wer hat die Zufälle gemacht? Und angestoßen. Das Gewissen Vers 19, dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich mit voller Gier, mit jeglichem Schmutz. Das ist ganz logisch. Wenn ich Gott nicht kenne und keine Gottesfurcht habe, dann stumpft mein Gewissen ab, beziehungsweise es wird erst gar nicht geschärft. Und ohne den Glauben an den lebendigen Gott suche ich natürlich nach Ersatz, was meinem Leben Sinn gibt und Halt gibt und Kraft gibt, um diese Leere in mir zu füllen, den Hunger zu stillen. Und das war schon in der Antike so. Ausschweifung, Zügellosigkeit, Gier, Schmutz, unreine Dinge, Gemeinheiten. Und wir leben in einer Zeit, in der wir wieder zurückkommen in diese spätantiken Zustände. Wir kommen da mehr und mehr hinein. Dekadenz, sexuelle Ausschweifung, Habgier, Drogen, Auflösung aller moralischen Standards. Und das ist kein Wunder. Weil wo soll das herkommen? Was gibt der Sache Form? Gottes Geist verändert Menschen. Der Heilige Geist, wenn er in uns wohnt, fängt an, dass wir uns heiligen wollen und ein heiliges Leben führen wollen. Es fängt an, unser Denken zu verändern, was überhaupt wichtig ist. Gottes Wort gibt uns heilsame Standards. Und jetzt ist für uns immer die große Gefahr, lasst uns unser Leben nicht nach unten anpassen. Lasst uns das nicht machen wie die EU. Immer den kleinsten gemeinsamen Nenner. So ist das mit Gott nicht. Er passt seine Standards nicht nach unten an, sondern er lädt uns ein und sagt, hey, lebt ihr anders. Vers 20, ihr habt doch bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Was lernen wir bei Jesus? Liebe, Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, Heiligkeit, Reinheit. Jesus ist die Wahrheit. Er ist das perfekte Bild zu sehen, wie Gott ist. Er ist perfekte Theologie, perfekte Lehre von Gott. Seine Worte und Taten lehren uns. Sieh auf Jesus. Such seine Nähe. Er ist die Wahrheit. Hör auf sein Wort. Wisst ihr, hier heißt es, den alten Mensch ablegen. Hört sich so einfach an. Nimmst den alten Menschen und legst ihn ab. Dann ist alles gut. Aber es beschreibt sehr schön, lebt nicht weiter wie früher. Manche von euch kennen das, manche haben das gar nicht kennengelernt. Manche wissen, wie es war, als sie noch keine Christen waren. Und wie sie da unterwegs waren. Was ihr gemacht habt, was normal war. Folgt nicht mehr länger euren betrügerischen Begierden. Wir können nicht mehr leben wie alle Welt, wenn Christus in uns lebt. Wisst ihr, der christliche Glaube, manche machen das ja so, die denken, der christliche Glaube sei sowas wie der Kakao oben auf dem Cappuccino. Alles unten bleibt gleich und dann machst du noch ein bisschen christlichen Glauben drauf. Aber es ist kein Add-on, was du einfach zu dem anderen dazufügen kannst und alles bleibt gleich. Sondern die Grundlage ändert sich und es wird alles anders. Das Leben bekommt eine andere Richtung. Vers 23. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Wahrheit sind, Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Hast du den neuen Menschen angezogen? Prinzipiell und heute Morgen. Es ist ein Bild, wieder ganz äußerlich das Alte ablegen, das Neue anziehen. Es geht aber nicht nur um ein Darüberstreifen von einem neuen Gewand, sondern es geht um einen Veränderungsprozess in der Tiefe. Unser Geist und unser Verstand ist betroffen. Beide sollen vom Heiligen Geist erfüllt und geprägt werden, verändert werden. Dadurch werden wir verwandelt in das Bild Gottes. Und woran kann man das erkennen? An Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der erneuerte Mensch zeigt sich auf Dauer in unserem Leben. Es wird mir wichtig zu sagen, ich will ein Leben führen, das zu Gott passt. Ich will ein Leben führen, das gerecht ist. Die folgenden Verse zeigen uns in ganz praktischer Weise runtergebrochen, wie das geht, was das heißt. Und liebe Geschwister, diese Gemeinde hier ist nicht der Himmel auf Erden. Ihr dürft Amen sagen. Sondern sie ist ein Übungsort. Wisst ihr, der Boxer, der muss immer in den Ring gehen und boxen, damit er es lernt. Und du musst in die Gemeinde gehen, nicht Boxen üben, sondern Lieben üben. Leben wie Jesus üben. Die Gemeinde ist der Übungsort. Und man übt, um dann in der rauen Wirklichkeit nicht völlig unvorbereitet dazustehen. Also wunder nicht, wenn manchmal was schief geht hier. Es ist ein Übungsort. Und auch du darfst Fehler machen. Ich auch. Und manchmal muss man sich entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Vor allem hat einen Fehler gemacht. Man kann fast, also nicht bei alles, aber man kann die allermeisten Dinge gerade rücken, wenn man bereit ist, sich zu entschuldigen. Weil dann stimmt es wieder. Es ist zwar nicht gut gewesen, aber der andere kann es einordnen, kann damit umgehen. Jetzt wird es sehr konkret. Wem das unangenehm ist, der muss die Ohren schließen. Es könnte unangenehm werden. Vers 25, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Legt die Lüge ab, sagt die Wahrheit ist ein hohes Gut. Jetzt bleiben wir mal bei unserem Übungsort hier Gemeinde. Es ist ja manchmal gar nicht so leicht, so die ganze Wahrheit auszusprechen. Weil man will den anderen ja auch nicht verletzen. Man will ihm ja nicht zu nahe treten, aufs Füßchen treten, aber es muss trotzdem etwas Unangenehmes gesagt werden. Kann man zum Pastor gehen und sagen, der und der, den müsste man mal dringend. Also ganz dringend müsste man jemand mit dem reden. Könntest nicht du oder in der Seelsorge oder der Hauskreisleiter. Warum scheuen wir uns manchmal, die Wahrheit zu sagen? Weil wir wissen, es kann verletzen und weil wir auch wissen, kann unsere Beziehung belasten. Und das ist ja wahr. Was kann helfen, dass ich dem anderen die Wahrheit sagen kann, er es aushalten kann? Erhöhe den Liebesfaktor. Erhöhe deinen Liebesfaktor. Je mehr der andere sich geliebt fühlt, angenommen fühlt, von dir verstanden fühlt, umso besser kann er von dir hören, wenn du etwas sagst, was schwierig ist. Deswegen können ja in guten Ehen der Ehemann und die Ehefrau sich alle möglichen Sachen am allerbesten sagen. Und man weiß genau, der andere meint es nicht böse mit mir, sondern gut. Und es kann trotzdem mal die Beziehung belasten. Und man braucht vielleicht 2 Wochen, bis man sagen kann, okay, es war gut, dass du es gesagt hast. Ich sehe es ein. Es hilft mir. Ehrlichkeit soll ein Kennzeichen der Kommunikation in der Gemeinde sein. Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn wir zornig werden, und das kommt vor auch als Christen, dann ist das Entscheidende nicht zu sagen, oh, ich darf nicht zornig sein, sondern wie gehe ich damit um? Wir wissen, wenn wir in Zorn geraten, wenn wir in Rage geladen, dann tun wir manchmal Dinge oder sagen wir Worte, von denen wir hinterher denken, Hilfe, hätte ich es nur nie getan. Und lass dich von dem Zorn nicht wegschwemmen, dass er dich kontrolliert, sondern bleib du in der Kontrolle. Hab eine besondere Achtsamkeit. Lade Jesus bewusst in eine Situation ein, wenn du merkst, ich verliere die Kontrolle. Jesus, hilf mir. Komm hinein. Vielleicht fang an, in Sprachen zu beten, wenn du das kannst. Hüll dich erst in seine Liebe ein, bevor du reagierst. Und bis zum Ende des Tages sollen wir den Zorn unter die Füße bekommen. Wer war schon mal länger zornig als ein Tag? Jesus gibt uns eine gute Regel, Anhaltspunkt sagen, bis zum Ende des Tages lass deinen Zorn los. Gib ihn mir, hör auf damit. Also die Frauen sind da zum Teil klüger als die Männer, weil sie da beziehungsorientiert sind. Ich kann mich gut erinnern, am Anfang unserer Ehe vor allem, meine Frau hat darauf bestanden, dass Dinge geklärt werden, bis wir ins Bett gehen. Oh, das konnte bitter sein. Wenn man am nächsten Morgen früh raus muss, aber das musste geklärt werden. Und das ist gut. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Das ist nicht gesund. Schieb's nicht auf. Denn es steht hier dran, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn ihr das aufschiebt, dann gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben. Er kriegt eine Angriffsfläche. Du öffnest eine Tür. Und er macht sich dann breit in dir. Und das Gegenteil davon ist immer zu sagen, Heiliger Geist, komm, besetz du den Raum. Füll mich ganz aus. Veränder mein Denken. Bring deinen Zorn Jesus und leg ihn ab. Vers 28. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Den alten Menschen ablegen, den neuen anziehen, ist umfassend gedacht. Hier gibt es das Beispiel von einem Dieb. Jemand, der vielleicht sogar seinen Lebensunterhalt bisher mit Diebstahl, mit Lüge, mit Betrug, seinen Unterhalt so bestritten hat. Und der neue Mensch heißt, nein, tu das nicht. Halt dich an Gottes Gebote. Sei ehrlich. Und es wird hier eine Arbeitshaltung beschrieben, sagen, Gott will, dass wir arbeiten, wenn das möglich ist. Kann sein, wir sind zu krank und können nicht. Es kann sein, wir finden keine Arbeit und können nicht. Aber wenn es möglich ist, verdienen Geld. Sei fleißig, damit du genug hast für dich und anderen weitergeben kannst. In Klammern für uns Deutsche, da steht nicht, arbeite bis zum Umfallen. Man kann ja immer über das Ziel hinausschießen. Und das Ziel ist auch nicht, es steht da nicht, arbeite, um steinreich zu werden. Sondern arbeite, damit du andere segnen kannst, die gerade in der Not sind. Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Bosheit sei fern von euch. Verbannt sie aus eurer Mitte, aus deinem Herzen, und jetzt wird es sehr praktisch, aus deinem Mund. Konkret gehören zur Bosheit hier die Bitterkeit. Was ist Bitterkeit? Bitterkeit ist eine bleibende Enttäuschung, die sich in mich hineingefressen hat. Festsitzt. Wut, Zorn, wütendes Geschrei, Lästerung. Gib diesen Dingen keinen Raum in dir. Denn es tut dir und anderen nicht gut. Magst du es, wenn die anderen über dich lästern? Nein. Mögen es die anderen, wenn du über sie lästerst? Nein. Also hör auf damit. Auch nicht fromm verpackt. Hast du gehört, Schwester so und so, wir sollten für sie beten. Man kann das so sagen, dass es tatsächlich ein Gebetsanliegen ist, und man kann es aber auch so sagen, dass es eigentlich hintenrum über jemand gelästert ist. Es hat ganz viel mit der Haltung unseres Herzens zu tun. Gebt diesen Dingen keinen Raum. Und wenn die Bosheit in dir groß werden und sich festsetzen will, dann geh schnell zu Jesus im Gebet und sag ihm, bitte Herr, hilf mir. Und wenn das nicht reicht, dann lass die Geschwister für dich beten. Dann sag es im Hauskreis oder sag es hier nach dem Gottesdienst, lass für dich beten, sag, hey, da ist Bitterkeit in meinem Leben. Ich pack's nicht, meinen Mund zu halten. Immer wieder muss ich auch Schlechtes über andere sagen. Betet für mich. Vers 32. Geht vielmehr, jetzt kommt das Gegenteil, wie soll was machen? Nicht nur das Negative, sondern das Positive. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Gott wünscht sich was ganz anderes von uns. Er will, dass wir miteinander so umgehen, wie er mit uns umgeht. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Er will, dass wir miteinander so umgehen, wie er mit uns umgeht. Seid freundlich untereinander und herzlich. Gott sieht auch dich freundlich an. Seid mitfühlend und barmherzig. Auch deine Schwächen bedeckt der Vater mit Gnade und Barmherzigkeit. Vor allem aber vergebt immer wieder, wie auch Gott dir vergibt. Sei schnell bereit zu vergeben. Und wenn es dir schwer fängt, fang an zu beten: Herr, hilf mir, dass ich schneller vergeben kann. Vergebung macht frei. Vergebung macht frei. Dich, deinen Bruder, deine Schwester, die ganze Gemeinde. Wenn du etwas festhältst, mag der andere noch so schuld sein, es macht unfrei. Dich und den anderen. Vergebung macht dich zu dem, so zu sein, wie Jesus ist. Unterschätzt, liebe Geschwister, lasst uns nie unterschätzen die Macht der Vergebung. Auch das ist deutlich geworden im Gespräch bei dieser Tagung mit jemand anderem. Promotion schreibt, ebenfalls in Mittelamerika, über charismatische Christen. Und die sich total gewundert hat: Mensch, der Kern ist es, dass ganz entscheidend ist, dass Leute dort Vergebung erfahren. Dass sie frei werden von Dingen. Und dass so für sie gebetet wird, dass sie tatsächlich das tun können und den Weg gehen können zu vergeben. Lasst uns nie die Macht der Vergebung unterschätzen. Was Jesus am Kreuz getan hat, hat alles verändert. Und wir können das immer wieder auch nachvollziehen, aktualisieren, diese Macht anzapfen, indem wir Leute sind, die Vergebung leben. Das hat viel Kraft, unterschätzt das nicht. Geistlich, es zerbricht die Festungen des Feindes. Da kannst du viel anderes tun. Und da ist die Vergebung und Mauern brechen und weichen. Und ja, manchmal ist es schwer. Und oft muss man über seinen Schatten springen. Und oft packt man es nicht alleine. Und es braucht Zeit. Aber es ist Kraft darin. Geistliche Kraft. Gott bietet dir eine Dynamitstange mit der Vergebung. Lass nicht zu, dass diese Felsen bleiben vor deinem Herzen oder zwischen Beziehungen. Spreng das weg. Vergebung sprengt die befestigten Schlösser des Feindes. Amen. Amen.